Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Endlich wieder Maske tragen. Hiermit begrüße ich alle Hörerschaften zur 181. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt im Freistaat Eifel ohne Maske noch Ricky Reck.
Ich bin ja auch noch nicht im Karnevalsmodus. Oder worum geht's hier?
Ich meine eher so die FFP-Masken. Corona geht die wieder FFP, um. Endlich ja. unser altes Thema. Das Thema, ohne dass es diesen Podcast wahrscheinlich nicht schon seit 20 Jahren geben würde, nämlich Corona.
Ja, da ist wieder omnipräsent. Ja, ich hab's noch nicht. Hast du es schon?
Nee, nein, ich hab's noch nicht, aber die Einschläge kommen verdammt nah, muss ich sagen.
Echt, ja? Auf Arbeit?
Ja, ja, ja. Und also auch im engsten Kreis. Also es kommt nah.
Sehr nah. Ja, hier noch nicht. Also.
Und zur Einstellung, ich habe am Wochenende habe ich lackiert, hier so mit so Sprühlack. Mhm. Und da habe ich mir eine FFP-Maske aufgezogen. Und es fühlt sich an wie immer. Ja. es fühlt sich an, als wäre sie nie weg gewesen.
Hast du also keine selbstgenähte aufgesetzt?
Nee, die habe ich irgendwann alle weggeschmissen. Mhm.
Ich habe kürzlich beim Ausmisten im Restaurant noch stapelweise die einfachen Masken und FFP2-Masken gefunden. Die einfachen habe ich, glaube ich, entsorgt. Die anderen habe ich mal vorsichtshalber noch aufbewahrt.
Die kann man auch bei, also ich habe jetzt gehört, so einige Arztpraxen führen das auch wieder ein.
Ja.
Ja, zur Sicherheit. Und irgendein Krankenhaus macht es sogar auch, allerdings nur bei den Mitarbeitern, die da sind. Und also das, allein ja im Supermarkt, finde ich, trifft man jetzt häufiger, läuft man ja an so einer Maske auch vorbei, ne? Unangenehm.
Ja, das stimmt, ja. Ich war tatsächlich, jetzt wo du das sagst, vor ein paar Monaten mal im, wann war das, April? Juni war ich in einem Krankenhaus, weil ich ja hier hin und wieder mal durch so einen CT-Automaten geschoben werde. Und da war Maskenpflicht.
Vor ein paar Monaten schon?
Ja, das war, ja, vor einem halben Jahr, würde ich sagen. Allgemein, also da war an einer Rezeption vorne am Eingang, wo du dich angemeldet hast, musstest du direkt schon eine Maske aufziehen.
Ich glaube ja, das kommt jetzt einfach jedes Jahr.
Ja, denke ich ja.
Also genauso wie die Grippe kommt, kommt das einfach auch.
Ja, glaube ich ja. Und man kann sich ja auch wieder eine Impfung abholen.
Ich habe gestern so ein Foto von Lauterbach gesehen, dass der sich so eine Doppelimpfung hat reinschießen lassen. Grippe und Corona. Da gibt es jetzt so ein Kombipräparat anscheinend.
Ja, finde ich super. Ich brauche nämlich auch noch irgendwie eine Grippeimpfung.
Aber danach fällst du doch um wie eine Flunder, wenn du so eine Doppelimpfung hier hast.
Ja, ich weiß nicht.
Boah, ich weiß nicht. Ich meine, gestern mal gucken. Vielleicht, wenn Lauterbach die nächsten Tage in Medien auftaucht, dann scheint ja alles gut gegangen zu sein.
Ja, wenn er also in den nächsten zwei Wochen in keiner Talkshow auftaucht, dann ist es schief gegangen.
Boah, mir ist letzte Tage auch noch, ich musste tatsächlich so lachen, so, wenn man so Sachen mit Abstand sieht, ist das eigentlich noch witziger. Ne? Es gibt ja nach wie vor Leute, also das war so ein Typ, der auch so unironisch an Chemtrails und so glaubt und da so Sachen postet. Ja. Aber auch natürlich Corona als gemachten Virus, von den Regierungen gemachter Virus natürlich hinstellen.
Natürlich.
Ja. Aber das Ganze halt so in unironisch. Dann finde ich jetzt im Nachhinein, jetzt wo die, so die Pandemie quasi vorbei ist, ist dann so witzig, dass immer noch Leute denken, das ist extra gemacht worden.
Ist ja auch schon mal aufgefallen, dass es bei den ganzen Verschwörungstheoretikern und so nicht einen gibt, der reumütig auf den Boden der Realität zurückkehrt und sagt, tut mir leid, ich habe mich geirrt. So ein Wendler oder ein Naidu oder so.
Ja, aber das ist ja überhaupt diese ganzen Flat Earthler, die an die Erde ist eine Scheibe glauben. Die, also was willst du denen denn noch mehr beweisen? als dass das nicht so ist. Und die rudern ja auch nicht zurück.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, aber ich hab mir das so angeguckt, auch mit den Fotos von so Chemtrails, also von diesen Flugzeugkondensstreifen. Das ist ja auch die Regierung, die uns damit dumm macht.
Ja, nee, ja, ist, ja. Ich merke es auch tatsächlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, wie auch immer, aber das mit dem Maske tragen, jetzt ist man es gewöhnt und dann setzt man sich die einfach auf und dann ist gut. Da muss man jetzt auch, muss man jetzt nicht rumzetern.
Ja, Ende, genau. No. Genau, Maske an der Fleischtheke.
Apropos, die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel, ne? Hab ich
links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Mitgebracht. Passt nämlich ganz gut dazu. Nämlich, das beruht auf einer Theorie, die gerade so ein bisschen durch die Sozialmedien geht. Es spekulieren nämlich Leute, wie groß die Fleischkugel wäre, wenn man alle knapp 8 Milliarden Menschen zu einem feinen Glibber zusammenmixen würde und wie groß diese Glibberkugel wäre. Mhm. Da gibt es so verschiedene Rechenbeispiele davon. Eine beruht nämlich auf der Annahme, dass das menschliche Fleisch auf den Kubikmeter 985 Kilo wiegt. Und das bei einer durchschnittlichen menschlichen Körpermasse von 62 Kilo ergäbe, dass eine Kugel aus menschlichem Glibber von knapp 1 Kilometer Durchmesser, was so quasi die Breite vom Central Park ist. Da gibt es auch so Bilder von dieser Fleischkugel, die so über dem Central Park in New York schwebt.
Wer kommt auf solche Ideen?
Ich habe keine Ahnung. Und so, dann gibt es Gegentheorien, dass die größer oder kleiner ist oder wie auch immer. Und jetzt kommen wir zur Kategorie unnützes Wissen dahinter. Schätzfrage nämlich. Wie viel Botox bräuchte man, um genau diese knapp 8 Milliarden Menschen zu töten?
Boah.
Botox ist ja bekanntermaßen das Zeug, was sich alternde Menschen ins Gesicht spritzen und das nicht zu knapp.
Ja, aber das ist gleichzeitig ein Nervengift,
ne? Das ist ein sehr hochwirksames Nervengift. Und wie viel bräuchte man davon, um knapp 8 Milliarden Menschen zu töten?
Ja, wie hoch ist die tödliche Dosis? Das ist bestimmt irgendwas Absurdes. Also irgendwas, wenn ich jetzt sage 3000 Liter, wirst du laut lachen und sagen, nein, es ist genau 2 Deziliter.
Weniger.
Noch weniger. Ein Kölschglas, das sind ja 2 Deziliter. Ein Schnapsglas.
Weniger.
Noch weniger.
Wir reden von 20 Gramm.
Wow.
Was für homöopathische Mengen werden einem denn da unter die Nase gespritzt?
Ja, das frage ich mich auch.
Wobei, so wie einige Leute ja danach aussehen, ist da vielleicht doch ein bisschen mehr auch reingerutscht, aber.
Ja, ich meine, also ich habe Bilder gesehen, vorher, nachher und so. Und also die Leute verlieren schon eine Menge Falten. Und das alles mit so einer fast nicht existierenden Dosis.
Krass, ne? Also das ist ja wirklich, wirklich homöopathisch.
Allerdings.
Tja, jetzt haben wir wieder was gelernt.
Ja. Ja, also da bin ich aber. Aber wusstest du, dass sie damals als schönste Frau der Welt bezeichnete Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr, die 1914 in Wien als Hedwig Eva Maria Kiesler geboren wurde, sich nebenbei sehr für Technik und Wissenschaft interessierte und während des Zweiten Weltkriegs ein Patent für eine Funkfernsteuerung für Torpedos entwickelte, die vom Feind nicht gestört werden konnte? Kannst du mir noch folgen?
Fangen wir vorne an. Woher kennt man die?
Die hat in 40er-Jahre-Filmen neben sehr bekannten männlichen Stars gespielt.
So Humphrey Bogarts oder so?
Ja, ja, genau, genau. Also die ist noch, als sie in Österreich gewohnt hat und jung war, ist die in österreichischen Filmen aufgetreten, die aber, also das müssen Stummfilme gewesen sein, so in den 30ern. Ja. Und naja, in Hollywood ist sie dann ein recht großer Star. Nicht ganz so wie Greta Garbo, aber sie war die schönere von beiden sozusagen oder die schönste von allen.
Und einige der wenigen Frauen, die sich für Technik zu der Zeit interessiert haben anscheinend.
Richtig, genau. Genau.
Und aber die hat das, wie kommt man denn auf die Idee? Also die muss ja irgendwie das Problem erkannt haben und gesagt haben, da mache ich jetzt mal was.
Ja, grundsätzlich war sie eine Antifaschistin und wollte quasi etwas für die Alliierten tun. Mhm. Und Torpedos der Alliierten, die sind gerne abgeschossen worden, beziehungsweise durch Störsender irgendwie abgelenkt worden. Und sie hat sich da eben so reingefuchst und hat dann so eine Idee weitergesponnen, also die Idee des sogenannten Frequenzsprungverfahrens, die noch heute in der Kommunikationstechnik verwendet wird, zum Beispiel bei Bluetooth.
Ja. Ach, das echt, das ist auf ihrem Rezept, wollte ich gerade sagen, auf ihrem Patent ist das aufbauend.
Genau, genau.
Aber du meinst, das hast du nicht gerade 1914 gesagt?
Geboren 1914.
Ach so, okay, aber dann im Zweiten Weltkrieg.
Im Zweiten Weltkrieg.
Ja, ja, okay. Ja, nicht schlecht.
Kannst du mal sehen. Nicht nur ein hübsches Gesicht.
Sondern auch hübsche Beine.
Hübsche Beine auch. Ein sehr hübscher Frequenzsprung.
Da haben wir aber jetzt wieder eine Scheiße gelernt. Wobei die Frequenzsprünge, die sind natürlich sehr interessant.
Ja.
Jetzt weiß man auch, warum Bluetooth immer abbricht. weil der gerade die Frequenz gewechselt hat. Ja, sag mal, so kennst du schwarze Paprika?
Boah, habe ich schon mal gesehen. Ist die so grün-schwarz?
Nee, die ist schwarz-schwarz von außen. Aber genau so enttäuscht hättest du immer mein Gesicht sehen sollen, als ich, weil ich dachte, das wäre so eine sehr, sehr, sehr reife rote Paprika. Mhm. Nee, das ist einfach eine grüne Paprika mit schwarzem Mäntelchen an.
Ah.
Also schmeckt auch noch ein bisschen schlechter als eine grüne Paprika.
Oh. Wo gab es die denn? Gab es die jetzt regulär mal im Supermarkt zu kaufen?
Nee, in so einem Hofladen hier vor Köln.
Achso.
Dachte ich, das sieht aber sehr interessant aus. Ich habe jetzt nicht ganz genau drauf geguckt, aber glaube wahrscheinlich auch gar nicht wenig Geld für ausgegeben. Und ist einfach der hässliche Bruder von der grünen Paprika. Also nicht zu empfehlen. Wobei sie im Salat ganz witzig aussieht. Ich habe es natürlich trotzdem gegessen.
Ja, glaube ich. Also ich stehe zum Beispiel in einem Fleischgericht, in einem Fleischeintopf, wo Paprika reinkommt, mag ich grüne lieber als rote.
Mhm. Ja, weil das wird so merkwürdig süß, ne?
Ja, genau, genau.
Ich finde aber das ist mir letztens noch in so einem mexikanischen, was mexikanisch, keine Ahnung, in so einem Gericht aufgefallen. Ja, nein, Quatsch, das war indisch, indisch bestellt. Hm. Und da waren auch so, ich sag mal so Briefmarkengroße Stücke Paprika drin.
Ja.
Und da ist mir mal aufgefallen, das finde ich nicht gut. Also entweder finde ich, muss das in so einem Gericht so durchgekocht sein, wie in so einem Gulasch, das quasi unerkennlich ist.
Ja.
Aber da so große Stücke Paprika da in dem, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war irgendwie mit Hühnchen und so typisch so ein indisches Klumpatsch. Ja. Aber die Paprika eben nicht. Dann fand ich auch störend. Rot, ja, rot, ja. Rot und gelb.
Also was gut ist, ist eine sehr bissfeste Paprika im Thai zum Beispiel. Also wo alles sehr bissfest ist. Da ist das ganz gut. Eine rote.
Ja, aber auch klein, nee, nicht so große Stücke.
Ja, die dürfen schon etwas feiner geschnitten sein, das stimmt. Sonst, ja, ja.
Ich finde, das hat genauso keine Berechtigung wie so eine Achtel Tomate in einem Salat. Das gibt manchmal, bekommt man in so Restaurants da so Salate, wo einfach so eine Achtel oder gar eine Viertel Tomate einfach so da liegt.
Das sind die gleichen Salate, wo du auch mehrere daumendicke Scheiben Gurke findest.
damit hast du mich ja schon wieder. Aber ja, nee.
Ja, weiß man genau, wie die Salate aussehen. Und meistens viel Eisbergsalat.
Und dann so lieblos Mais drüber gekippt.
Lieblos Mais drüber gekippt und dann so eine Soßenpampe drüber.
Ach, jeder kennt und liebt's.
Ja, ja, natürlich. Ja, ich habe noch mal eine Beobachtung mitgebracht in Bezug auf wahrscheinlich zu ein zukünftiges Dauerthema, nämlich den Personalmangel, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Ich habe jetzt mitgekriegt hier, dass bei der Briefzustellung hier in Nettersheim und umliegenden Dörfern nur noch wenige Male pro Woche die Post ausgetragen wird. In manchen Ecken nur noch ein bis zweimal pro Woche.
Die Briefpost, meinst du?
Die Briefpost. Und aus Hannover habe ich jetzt gehört, dass da sogar offiziell angekündigt wurde, dass nicht mehr täglich ausgetragen wird. Also ganz schlecht, wenn man irgendwelche Zahlungsziele einhalten muss oder Fristen.
Ja, jein. Also es gibt ja da mehrere Themen. Ne? Zum einen ist das Porto ja mal wieder erhöht worden.
Und zwar deutlich.
Genau aus dem Grund, aber die Sache frisst sich ja nun mal selber auf, weil weniger Briefpost verschickt wird. Also ja. Irgendwann trägt so ein Briefträger, der ja auch ein Gehalt bekommen möchte, trägt er ja nur noch einen Brief durch die Gegend. Dementsprechend teuer muss der ja sein. Andererseits, ab dem 01.01.2025 gibt es ja die E-Rechnungspflicht, wo du nämlich gerade sagst, Zahlungsziel.
Ja.
Also das gibt so eine Übergangsfrist, aber ab dem 01.01. musst du zumindest als Business-to-Business-Kunde in der Lage sein, elektronische Rechnung zu empfangen.
Ja, das ist richtig.
Und ein Jahr später, glaube ich, ist das dann, da musst du dann die Rechnung auch elektronisch verschicken können. Und das ist ja nicht einfach, elektronisch bedeutet ja nicht ein PDF, sondern das ist ja so E-Rechnung heißt das. Ja. Das ist ein ganz, ganz spezielles Format, mit dem man empfängt und verschickt. Dementsprechend, wenn das auch noch alles wegfällt an Briefpost, eine ganz schön teure Angelegenheit demnächst.
Ja, da wird ein Brief mal locker irgendwie 2,50 Euro kosten oder so.
Aber dann, das ist doch total praktisch, dann kann man den einfach in DHL-Paket packen.
Ja, ist günstiger.
weil DHL und ja, Amazon, die kommen ja eh täglich.
Ja, genau. Ich möchte diesen Brief gerne als Päckchen verschicken.
Ja, das geht dann wahrscheinlich auch noch schneller.
Ja.
Wenn du den Brief in Päckchen packst und Overnight irgendwie verschickst, zack, ist morgen da.
Ja.
Und bald bestimmt auch noch billiger.
Sehr gute Idee.
Aber ein ganz unangenehmes Gefühl hatte ich letztens auch. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, weil ich selten Retouren habe. Wenn ich Sachen bestelle, weiß ich eigentlich meistens, dass ich die behalten werde. Aber letztens hatte ich eine sogenannte Retoure. Mhm. Und heutzutage muss man das gar nicht mehr einpacken. Ne? Nee. Ich habe so eine, bei dem großen A habe ich eine Retoure angemeldet. Mhm. Und dann ausgewählt, dass ich das in so eine Packstation schmeißen will. Und dann bekommst du nur so einen QR-Code geschickt. Und dann soll man mit diesem uneingepackten Artikel zu der Packstation gehen. Und dann geht einfach so eine Klappe auf und dann kommt ja der uneingepackt da rein. Und du musst auch nicht mal ein Etikett draufkleben. Du legst das einfach da rein und machst diese Klappe wieder zu. Und musst dann darauf vertrauen, dass die DHL, wenn die dann die Klappe aufmachen, das dann in so eine richtige Tüte mit dem richtigen Code draufpacken. Mhm. Aber spart natürlich echt Verpackungsmüll, ne?
Ja.
Aber trotzdem, das Gefühl ist echt blöd, das da einfach so komplett nackt da rein zu tun und die ganze
Zeit. So ein Briefkasten einfach. Ja.
Aber hat funktioniert.
Ja, davon habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, so weit sind wir in der Eifel noch nicht.
Da, so Packstationen habt ihr doch, oder?
Ja, die haben wir schon. Hm.
Ja, dann geht das ja.
Aber ich sehe erst seit kurzem auch Auslieferungs- Fahrzeuge vom großen A. Also seit einem Jahr vielleicht. Also vorher habe ich die nie gesehen.
Ja, ich raff das auch nicht, was die auf DHL aufteilen und teilweise selber fahren und dann mit ihrem Subdienstleister, Akotzer oder wie das heißt.
Ja, oder mit. Also manchmal siehst du Fahrzeuge in sehr gutem Zustand, ich glaube in Grau, durch die Gegend fahren und manchmal total abgewrackte. Alte Sprinter oder irgendwas, wo irgendwie etwas schief Amazon draufgeklebt ist.
Hast du schon mal bei, bei dem anderen großen A, Alibaba, bestellt?
Nee.
Irgendwie werden mir da in letzter Zeit immer mal so Vorschläge auch so in die Social Media Timeline gespült. Also da kannst du ja Sachen für Preise bestellen. Das ist ja unfassbar, ne? Also ja. Teilweise, also gerade auch so Elektronikartikel, die dann einfach so ein Zehntel von dem kosten, was das in Deutschland kostet. Mhm. Und mittlerweile, ich war dann auch mal auf der Alibaba-Seite, mittlerweile haben die sogar so eine Kategorie, kannst du filtern lassen, was dann nicht aus China eingeflogen wird, extra für dich, sondern was schon in deutschen Lagern ist. Mhm. Die haben mittlerweile anscheinend auch schon deutsche Lager. Wow. Und das kannst du ja auf der Seite sehen.
Also da, wie ich höre, ist das große Problem bei diesem Zeug, dass die oft gar nicht für den deutschen Markt zugelassen sind, diese Geräte.
Ja, natürlich so. Nicht. wie soll denn das gehen für so Preise?
Ja, eben. Und da gibt es dann natürlich entsprechend Probleme mit, sagen wir mal, Kinderspielzeug, das nicht gerade in Kinderhände geraten sollte und so.
Ja, die Batterie, die macht nur leicht Puff.
Damit muss man leben.
Ich war doch hier bei Loriot mit dem Weihnachtsfest. Wo heißt denn nochmal das kleine Dickerchen? Das Kind, was dieses kleine Atomkraftwerk bekommt und dann macht es Puff. Und dann sprengt dieses kleine Atomkraftwerk aber ein Loch in die Zwischendecke zu den Nachbarn nach unten. Nicht Mäxchen. Wie hieß denn nochmal das Loriot-Kind, was sogar sich dann im Nachhinein rausstellte, sogar tatsächlich ein Mädchen war, eine Frau, die bis heute sehr peinlich berührt ist über ihre Rolle, die sie damals spielen musste.
Das habe ich seit Jahrzehnten nicht gesehen.
Ach, großartig. Ich habe hier noch ein Thema, auch Thema Supermarkt Essen. Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt berührt, weil ich weiß gar nicht, ob du das solche Waren einkaufst, aber ich hatte doch schon mal, oder hatten wir hier, glaube ich, schon mal drüber erzählt, über diese Tierhaltungsmarkierung auf Fleisch und Wurst, was es mittlerweile gibt und was ja von den Supermärkten immer mehr durchgesetzt wird, von 1 bis 4, teilweise sogar bis 5, weil da noch das Bio-Siegel mit dranhängt. Mir ist jetzt mal aufgefallen, wenn diese Kennzeichnung, also andersrum, ich kaufe nicht mehr 2 und eigentlich auch 3 nicht mehr. Mir ist es aber fast egal, wenn das Siegel nicht drauf ist. Es gibt immer noch Hersteller, die es einfach nicht drauf machen. Ja. Und da ist mir letztens aufgefallen, dann greife ich lieber zu einer Produktvariante, wo diese Auszeichnung gar nicht erst drauf ist. Wie erklärst du mir das denn, dass man mich so verarschen kann?
Das ist Psychologie.
Ich weiß nicht, kaufst du so Produkte?
Boah, ganz selten. Für privat mal so einen Käse oder einen Aufschnitt oder so. Mhm. Aber ansonsten eher nicht.
Ist das aber Käse auch drauf?
Ja, Haltungsform ist auf Käse auch drauf, meine ich.
Warum nicht?
Auch auf Milch, klar. Ja, sicher.
Stimmt, auf Milch habe ich es gesehen. Ja, doch, hast recht.
Ja. Und du kannst natürlich davon ausgehen, dass die, also es gibt zum Beispiel ja kaum noch Tierhaltungsform 1 oder A. Ist das A oder 1?
Nee, 1. 1.
1, ne?
1 ist das, wo die atmen dürfen, glaube ich.
Wenn du Glück hast.
Ja, mit einem, die dürfen nicht ein Nasenloch dürfen die atmen. Weil das andere ist nämlich zu verstopft, weil da steht der nächste.
Genau. und ganz natürlich davon ausgehen, dass die das, was eigentlich als Tierhaltungsform 1 verkauft werden müsste, die ganzen Produkte sind, die keine Tierhaltungsform drauf haben, vom gleichen Hersteller. Weil 1 klingt so schlecht, dass keiner mehr kaufen würde. Und deswegen kaufen die Leute, genau wie du, lieber das, wo nichts draufsteht, um ihr Gewissen etwas zu beruhigen.
Also ich kann gut durch ein Nasenloch atmen.
Ja.
Das macht mir nichts. Nee. Scheiß Vorstellung. Nee, aber ich habe zum Beispiel mal gehört, es gibt auch diesen großen, sehr bekannten Hersteller, der auch diese vielen Fleischersatzprodukte macht.
Ja.
Und die sagen öffentlich, wer es glaubt oder nicht, dass die auf das, auf diese Kennzeichnung verzichten, weil die ihre eigenen Regeln haben.
Die, ja, ja.
Aber besser sind.
Ist klar.
Aber das ist natürlich ganz gut, weil es keiner kontrolliert. Ne?
Eben, genau.
Ja, ja, gut, aber da, wie gesagt, da kann man, mich kann man da irgendwie mit verarschen.
Ja, wahrscheinlich nicht nur dich.
Ist denn das eigentlich in der Gastro auch irgendwann mal vorgesehen, dass du in deiner Speisenkarte das auch auszeichnen musst?
Nicht, dass ich wüsste. Wir müssen ja alles Mögliche auszeichnen oder angeben, aber davon habe ich noch nicht gehört.
Was ist eigentlich, hast du eigentlich so eine Allergentabelle und so ein Scheiß?
Ja. Ich habe nur darauf verzichtet, meine Speisekarte so aussehen zu lassen wie die Tafel über dem Abzug in einer Pommesbude, wo irgendwie hinter jedem Gericht.
Pommes Mayo, 1, 3, 7, 9, 12, 14, genau. 21.
Ja. Zusatzstoffe und Allergene, sondern ich habe quasi alles das, was ich in der Regel auf der Karte habe, auf der letzten Seite hinten als beispielhaft aufgeführt, alle Allergene quasi angegeben und dazu geschrieben, wo das drin sein könnte. Mhm. Bisher hat die Lebensmittelüberwachung das noch nicht beanstandet.
Ja, aber ist doch in Restaurants auch wirklich eher selten, dass da so diese wie in der Bombsbude die Zahlen dran stehen.
Ja. Man sollte eine Speisekarte vorhalten, in der das exakt so aufgeführt ist. Mhm. Und ich habe das einfach so gelöst, dass die letzte Seite hinten einfach quasi beispielhaft angibt, was drin sein könnte.
Und kann Spuren von Nüssen enthalten, bestimmt.
Kann Spuren von Nüssen enthalten. Also Sachen wie Muscheln und Schalen und Krebstiere haben wir ja gar nicht. Deswegen gebe ich sie auch nicht an.
Ich stelle mir gerade so eine Speisekarte vor, wo dann irgendwas total irgendwie super klingt und dann steht aber unten drunter Haltungsform 1. Atme nur durch ein, ja. ein Nasenloch und dann bestellst du das so herzhaft lecker und zahlst richtig Geld dafür. Ja, komm, dann machen wir es direkt, weil ich hab's mitgebracht.
Pizza Wei mit Blutwurst, Reiswaffel, Carpaccio, Salamisuppe, selbstgemachtes Fischketchup, ausgerenkte Rippe, Knoblauch, Nusseis, frittiertes Rinderfilet, Schwarzbrot, Burger, Kaviarauflauf und Rinderschmalz-Tatar.
Das ist ein Scheißrezept aus dem
Web. Ich hab ein ekelhaftes Fleischrezept mitgebracht. mal wieder ein echtes Scheißrezept aus dem Interweb. In echt so gefunden und natürlich auch wieder kommentiert. Nämlich, wir reden von der Leberkäse-Pizza. Man benötigt 4 Scheiben Leberkäse, 2 Paprikaschoten, 1 Dose Mais, 1 Schälchen Champignons, Zwiebeln in Ringe geschnitten, 2 Tomaten, 4 Scheiben Käse. Den Leberkäse kurz anbraten, die Paprikaschoten, Champignons und Tomaten putzen, klein schneiden, den Mais abtropfen lassen. Nun den Leberkäse auf ein Backblech mit Backpapier legen und die Zutaten nach Geschmack darauf verteilen. Sicher gibt es noch mehr, womit man den Leberkäse belegen kann. Der Fantasie sind hier gar keine Grenzen gesetzt. Zuletzt mit dem Käse belegen und 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad überbacken. Nach Belieben mit Knoblauchsoße servieren. Guten Appetit. Oh. Und am liebsten habe ich ja die Kommentare, die dann Nutzer, die das nachgekocht haben, darunter schreiben. Und mein Lieblingskommentar ist, ich würde auch das Gemüse in dem Bratfett des Leberkäse kurz andünsten und würzen. Beim Käse etwas dickere Scheiben nehmen. Danke.
Oh Mann.
Und dann auch da wieder, so die Leute, die dann also drunter kommentieren, können auch anscheinend bei dieser einen ganz bescheuerten Seite können die dann auch ihre Fotos hochladen, wie es bei denen aussieht. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht mit diesem Käse, mit diesem halb verbrannten Käse, der auf dem Klumpatsch da liegt. Und dann hat er das auch noch so angerichtet auf dem Teller, so neben Reis. Und was ist auf dem Reis oben drauf?
Ein Blättchen Petersilie.
Ja.
Natürlich.
Ist auch noch so oben drauf und dann so ein Foto gemacht und oh, mhm. Köstlich.
Und ganz, ganz schlechte Farben, alles sieht aus wie, wie Popel. Boah, da kriegst du eine Gallenkolik nur vom Zuhören. Das ist reines Fett auf reinem Fett, in reinem Fett.
Und als Tipp am besten das Gemüse auch noch in dem kalten Fett, ja, in der Pfanne auch nochmal durchschwenken.
Oh. Ach, lecker. Ich habe tatsächlich schon mal von nicht Leberkäse-Pizza, sondern Pizza-Leberkäse gehört und auch, ja, gesehen. Ja,
das gibt's immer an diesen heißen Theken im, ja, Rewe und so.
Ja, genau.
Ist, finde ich aber jetzt persönlich gar nicht so geil, weil da sind auch einfach nur so Paprikastücke und so, ja, Käsebubbles in dem
ja, ja, genau. Und vielleicht ein bisschen Oregano, damit es irgendwie nach Pizza schmeckt. Oder?
Ja, also finde ich, muss nicht.
Also es gibt einige so Pizza-Produkte, ne? Irgendwie Pizza-Crackers zum Beispiel, die irgend so ein Pizza-Aroma drauf haben und so. Oh! Mhm. So geil, ja, eine echte Pizza ist, so scheiße sind solche Produkte.
Pizza-Chips gibt es auch.
Oh ja, oh ja. Boah, ich habe letztens Tzatziki-Chips probiert.
Oh, das geht auch gar nicht, ne?
Das geht gar nicht. Nee, das ist unschön.
Vor allem, waren das die du dir so auf die Zunge legst und dann direkt so eine ganz komische Säure auf der Zunge entsteht?
Ja. Ja.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es ist ja irgendwie so Tzatziki-Gurke oder so oder Greek-Style oder irgendwie sowas, ne?
Ja, genau.
Und diese Säure, so, das kann ja nur durch irgendwie so Phosphorsäure oder so ganz komisch, so eklige, ja, Säuren da drauf gesprüht.
Nee.
Überhaupt solche Convenience oder ja sogar Snackprodukte bestehen ja aus so einer ganz komischen Säure immer. Mhm. Also hinter dem Salzigen kommt ja eigentlich oft sofort, ja gut, salzig süß und dann kommt aber ja ganz oft so eine Industriesäure dahinter.
Ja.
Wo man sich fragt, wo kommt die denn jetzt her? Welcher Aromat oder welche.
Da ist ja selten das drin, was draufsteht. Das heißt, da sind ja nicht wirklich Kartoffelchips belegt mit Tzatziki.
Wäre eine ganz schöne Schlabberei.
Das wird ja komplett im Chemielabor zusammengemixt.
Naja, und vor allem, da muss ja jemand gesessen haben oder so ein Komitee an so einem runden Tisch. Mhm. Und sich überlegt haben, wir müssen mal neue Geschmacksrichtung entwickeln. Und dann, ja, hat hier irgendeiner gesagt, Tzatziki. Und dann haben die anderen alle gesagt, ist gut, machen wir. Ja. Und dann ist ja irgendein Lebensmittelchemiker hingegangen und hat versucht, irgendwas zu entwickeln, was mit zu den Augen eventuell daran erinnert.
Ja, genau. Irgendwie so ein paar Sachen zusammenkippen aus dem Chemielabor, aus dem Aromaschrank, dass das annähernd, vage nach Tzatziki mit Gurke und Knoblauch schmeckt. Boah.
Ach ja.
Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht?
Ja. Ganz, ganz klein, ganz fein. Ein Oma-Tipp, ein Oma-Gerichtstipp. Oh. Habe ich in dem Fall bin ich die Oma. Und ich habe gefühlt nach 25 Jahren das erste Mal Kassler gegessen. Also selber Kassler gekauft, auf Sauerkraut gelegt und mit Kartoffelpüree und brauner Soße dabei.
Sogar mit brauner Soße noch.
Ja, ich hatte noch so ein Glas. Ja. So eingedickten Rindersoße-Fond. Boah, geil.
Wow.
Wobei ich dann auch mal wieder festgestellt habe, dass Kassler an sich ist für mich fast schon die Beilage. Eigentlich ist Sauerkraut-Kartoffelpüree-Soße der Hauptaktor, ne?
Ja, ne?
In dem Gericht.
Ja. Würde ich auch sagen.
Boah, das ist doch schön lecker mit Kümmel. So, ne?
Den Kümmel würde ich rauslassen. Ich hasse Kümmel.
Ach, du hast ja Kümmel. Mhm. Ja, aber man sagt ja, das ist bekömmlicher dann.
Ja, ja.
Da muss man nicht so furzen.
Ja, ja. Wahrscheinlich hilft auch ein Renni.
Vielleicht auch das. Ja, deswegen, das ist mein ganz, ganz kleiner Tipp der Woche. Aber das kann man sich wirklich mal. Und es gibt, das wusste ich gar nicht, es gibt beim Metzger, gibt es heiß geräucherten Kassler.
Ja.
Der ist quasi schon durch, den musst du wirklich nur noch 10 Minuten auf Sauerkraut drauflegen mit geschlossenem Deckel.
Ja. Genau.
Also muss man nicht lange, lange schmoren oder irgendwas.
Ja. Sondern und ich versuche, wenn ich Sauerkraut kaufe, für privat zu Hause, immer Sauerkraut zu finden, das gibt es nicht überall, das noch nicht komplett durchgegart ist, sondern das so ein bisschen länger braucht. Das in den kleinen Säckchen zum Beispiel, das ist fertig.
Ja, aber das ist die Varianten gibt es aber. Es gibt diese Schnellvarianten, die man wirklich nur, steht da drauf, so 3 Minuten warm ziehen muss und dann die anderen.
Ja, die anderen schmecken tatsächlich besser, wenn man mal so eine halbe Stunde das richtig hat durchziehen lassen, auch mit dem mit Mettwürstchen und Kassler obendrauf. Das,
Mettwürstchen und Kassler?
Natürlich, die komplette Schlachtplatte.
Und Speckwürfelchen?
Ja, natürlich. Und Schweinebauch.
Boah, ja,
alles drauf. Und am Ende isst du doch nur Sauerkraut mit Kartoffelpü, weil du eigentlich wolltest nur das Aroma von dem ganzen Zeug haben und nicht das Fleisch selber essen.
Ja, ja, das gibt schon krasse Raucharomen ab, ne? Aber ich eben, aber deswegen diese, lecker. Und das sind so Kindheitserinnerungen, finde ich.
Ja. Und es ist ein kleiner Küchentipp. Wer hin und wieder mal so Speck am Stück kauft, hat ja immer die Haut noch dran, also die eigentliche Schwarte. Die fein abschneiden, bevor man das in Würfel schneidet und zum Beispiel in die Suppe schmeißen oder auf Sauerkraut oder so, weil die Haut gibt immer noch unglaublich viel Bums und Rauch ab. So ähnlich wie der Umami-Kick von den Parmesan-Schalen.
Okay. Ja, ich kaufe keinen Speck am Stück. Also das, ich brauch's einfach nicht. Also da muss ich sagen, da kaufe ich lieber aus der Haltungsform 1 diese kleinen abgepackten Päckchen, wo der schon so vorgewürfelt ist. Und man hört im Hintergrund, hört man noch so das Schwein war nur mit einem Nasenloch so, so gerade so ein bisschen Luft sich so rein.
Wie grunzt denn ein Schwein durch ein Nasenloch?
Ja, so.
Ach nee, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Mein Tipp der Woche kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder sowas wie Binge-Watching oder Listening gemacht. Und zwar ein Real-Crime-Video und Podcast im Verhör von Spiegel TV.
Habe ich nicht von gehört, sondern ist mir vorgeschlagen worden, weil ich Zeitverbrechen immer mal höre. Und da wird einem nämlich der immer als Variante. Könnte Ihnen auch vorgeschlagen.
Ja, absolut geil. In so einem Verhörsszenario werden Kriminalfälle hauptsächlich, aber nicht nur, im Clan- und Bandenmilieu aufgearbeitet mit Journalisten, Experten und manchmal auch geläuterten Tätern.
Ah.
Ja, das ist ziemlich gut. Sehr spannend. Höre ich die ganze Zeit, wenn ich in der Küche arbeite, putze und so.
Aber hier bei Zeitverbrechen finde ich so interessant, das ist die, ich weiß gar nicht genau, das eine, also das sind ein Mann und eine Frau, ich glaube, sie ist eine Journalistin von der Zeit und er ist, glaube ich, so Redaktionsleiter oder so. Und die erzählen ihre Fälle, die selber recherchiert haben.
Ja.
Und haben dem natürlich auch ganz viel Täterwissen, weil die treffen sich auch damit Angehörigen oder mit den Tätern
selbst. Sehr ähnlich ist das in Spiegel TV auch. Also da sind Journalisten, die teilweise seit 20 Jahren so im Banden- und Hells Angels-Milieu ermitteln und so. Und die wissen oft mehr als die Polizei.
krass, ne?
Mhm. Spannende Kiste, aber macht auch immer so ein bisschen Angst. Ne?
Ja, aber ich habe mich, ab da lange habe ich diese True Crime Podcast habe ich immer so liegen lassen. Mhm. Weil ich dachte, das geht so in die Richtung, kennst du, so wenn man nachts Vox anstellt, dann kommt da irgendwie hier Medical Detectives oder so.
Ja, genau. Ja.
Diese komischen Ami-Autopsie-Serien, wo irgendwelche Mordfälle nicht geklärt sind. Und ich dachte immer, das wäre sowas in der Richtung, dass das einfach so Fälle, so, keine Ahnung, aus Nord-USA nacherzählt werden.
Ja, ja. Hm.
Aber das sind ja, dass die Fälle, die da geklärt werden, sind ja schon wirklich eigentlich aus Buxtehude um die Ecke.
Ja, genau.
Aus Essen-Nord. Mhm. So.
Und wenn man dann über Clan-Kriminalität in Deutschland hört, dann wird einem schon echt anders. Dann gibt es echt Parallelwelten, von denen wusste man überhaupt nichts.
Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ich meine, guck dir diese ganzen wie heißen diese ganzen Familien da? Weißt du, diese Clan-Familien dann. Ach ja, wie heißen die denn?
Ja, wie heißen die denn?
Ja, wie heißen die denn?
Ja, hier diese Abu Chaka, genau. Ja.
So die, wo die überall ihre Fäden drin haben und dran ziehen.
Ja. Hier und da mal. Also erstaunlich und wie selten die mal überführt werden und. Also dingfest gemacht werden, ist schon erschreckend.
Aber warte mal, das war jetzt vom Spiegel, was du hast?
Spiegel TV, ja.
Ja, weil gerade Spiegel und Spiegel TV, die sind ja, was diesen Clan-Journalismus angeht, ganz weit vorne, glaube ich. Ne?
Ja.
Mhm. Ich glaube, es gibt keinen, der da in Deutschland tiefer journalistisch drin ist.
Ja, das sind sind zwei oder drei Journalisten, die seit Jahrzehnten da in der Szene sind.
Ist das auch diese wie heißt die? Mit Gresch mit Nachnamen, glaube ich. Ist die da auch bei?
Marie Gresch?
Ja, genau.
Die habe ich noch heute gesehen. Die hat viel mit Querdenkern, Rechtsradikalen und so diese ganzen Verschwörungsszene viel gemacht.
Weil die moderiert ja Spiegel TV.
Ach so.
Montags. Und ist, glaube ich, auch Chefredakteurin von dem Format. Mhm. Es ist interessant, dass diese Crime-Leute alle ihre eigenen Sendungen aufziehen und auch selber dann.
Ja.
Ja, aber die sind wahrscheinlich wirklich am nahesten irgendwie noch dran. Ne?
Ja. Ja, ich denke aber, also wer behauptet, dass es keinen Qualitätsjournalismus in Deutschland gibt, der. Sollte sich mal sowas ansehen.
Der sollte mal Verkocht und Abgedreht hören.
Auch das, genau. Unabhängig, meinungsstark und keine Ahnung.
Und unabhängig, Leistung und keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht.
Ja, immer gut.
Von 1974, von einer Soul-Legende. Und andersrum, wie kann ein Song dazu verkommen, dass wenn irgendwo in einem Film Beischlaf vollführt wird, man als allererstes immer an den Song denkt? Ah. Ich rede von Let's Get It On von
Marvin Gaye.
Martin Gaye. Wie kann ein Song so verkommen?
Ich weiß auch nicht.
Der ist mir nämlich letztens über die Füße gelaufen und habe den mal, so, ich glaube, zum ersten Mal wirklich bewusst gehört. Mhm. Und das ist eigentlich ein verdammt guter Song. Ne?
Ja.
Nur, aber man kennt eigentlich immer nur die ersten vier Töne. Bang, 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 bang. Ja. Und dann wird irgendwo gefickt. Ja. Also es ist eigentlich ein verdammt guter Song und verdammt traurige Geschichte hinter der ganzen Geschichte, weil als Marvin Gaye zu Geld gekommen ist mit seiner Musik, hatte er seinen Eltern ein Haus gekauft, ist dann in die Drogen abgestürzt und deswegen dann irgendwann zu seinen Eltern zurückgezogen,
ja.
Im Prinzip in sein eigenes Haus und wurde dann von seinem Vater wegen einem Lapidarstreit über einen Versicherungsschein erschossen.
Erschossen,
mit, ja. Mit einer Waffe, die er seinem Vater ein Jahr vorher zu Weihnachten geschenkt hat. In dem Haus, was er seinen Eltern geschenkt hat. Ich würde mal sagen, dieser Vater ist ganz schön undankbar. Undankbares Arschloch.
Ja, ne? Ja.
Und dann hat er Let's Get It On angemacht und mit seiner Frau geschlafen.
Das hast du jetzt aber ausgedacht.
Ja, natürlich. Nee, aber den habe ich mal mitgebracht, weil ich finde den Song irgendwie, also wenn man den mal als Song hört, ist der total gut.
Ja. Überhaupt das ganze 70er Jahre Oeuvre von Marvin Gaye ist sehr hörenswert. Mhm.
Es gibt noch so ein von Jack Black und so gibt es auch ein Cover davon, der ist auch gar nicht schlecht. Habe ich die letzten Tage noch reingehört. Aber das Original ist einfach, das ist, mhm, ist schon am besten.
Ja. Jo, ich habe was mitgebracht von 1967 von David Bowie, wie ihn kaum noch einer kennt. Mhm. Ich bin so die letzten Wochen so ein bisschen auf dem David Bowie-Trip. Und er ist schon sehr, sagen wir, vielseitig gewesen. Aber wie der angefangen hat, quasi als britischer Schlagersänger.
Echt?
Mhm. So mit so ein bisschen Orchester und so einem typischen Spät 60er Jahre Sound.
Okay, aber ich wollte gerade sagen, 67, das war ja wirklich in der Anfangszeit, ne?
Ja, also erstes Album war quasi noch der Versuch, ihn so als harmlosen Schlagersänger zu etablieren. Aber unverkennbare Stimme natürlich. Mhm. Alles sehr, sehr britisch noch. Und Musik ist harmlos, aber alles sehr, sehr, sehr witzig irgendwie mit dieser David Bowie-Stimme so eine Musik zu hören.
Ich habe zu David Bowie nie einen Zugang gefunden.
Ne?
Nee. Überhaupt nicht.
Also er hat so oft sich neu erfunden, dass man, also als Fan gibt es so bestimmte Zeiträume, die besonders interessant sind, so die frühen 70er oder dann die Berlin-Trilogie oder in den 80ern eher Popstar und so. Der hat sich öfter neu erfunden als jeder andere, glaube ich. Mehr als Madonna.
Oha. Die atmet auch nur noch durch ein Nasenloch, glaube ich.
Glaube ich auch.
Weil die hat nämlich auch mittlerweile schon so an die 20 Gramm Botox hat die nämlich auch.
Die hat den Arsch voller Botox, der Kamera.
Ja, aber welchen Titel hast du denn mitgebracht?
Achso, ja, Sell Me a Coat.
Sell Me a Coat, aha.
Vom ersten David Bowie-Album mit dem Titel David Bowie.
Hatte aber wahrscheinlich nicht selber geschrieben und produziert dann wahrscheinlich, oder?
Produziert definitiv nicht. Ob der die Songs geschrieben hat, kann ich dir nicht sagen. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe keine weiteren Infos dazu gefunden.
Hören wir rein. Und machen zu.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservice des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Rampapap.
So, apropos Filmwerk. Ich habe 4 Fragen an den TV-Mann mitgebracht.
Oha.
Eigentlich regulär natürlich nur 3 Fragen, aber ich habe noch eine dazu gedichtet.
Gut. Nein, falsch.
Falsch.
Sollen wir ihn fragen, wenn nicht jetzt, wann dann? 3 Fragen, 4 Fragen an den Fernsehmann.
Frage 1. Hast du schon mal mit Tieren als Hauptdarstellern gedreht?
Ja, sicher. Darauf habe ich Kamera gelernt.
Echt?
Ich habe auf Tieren Kamera gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Damals eine Sendung für Vox namens Wildes Kinderzimmer, wo es nur um Tierbabys ging.
Aha.
Und weil der typische Deutsche so drauf steht, war 90% Sendungsbestandteil Hunde und Katzen. Mhm. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr mit extra dafür im Auto vorgesehenen Schuhen und Anziehsachen in vollgeschissenen Privathaushalten Also von den Katzen und Hundebabys vollgeschissenen Privathaushalten auf allen Vieren auf dem Boden gegangen, weil man muss ja auf Augenhöhe mit der Kamera kommen, ja. diese kleinen Arschlöcher, die irgendwo gegenlaufen und hinten rausscheißen, schön in Szene zu setzen. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, es waren auch ein paar schöne Sachen bei, zum Beispiel in der Robbenaufzuchtstation irgendwo an der Nordsee oben, wo so diese Heuler, die angespült werden und verscheucht von ihren Eltern sind, da kurz hochgepäppelt werden und dann ausgesetzt werden. Und sowas haben wir da auch gemacht. War auch sehr schön, aber 90% waren es stinkende Hunde- und Katzewohnungen. Und ich sag dir, so Züchterwohnungen, ne? Also es gibt bestimmt auch Ausnahmen und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten, ne, die sind auch so, das sind so Uselige.
Ja, ja. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Wo so das Wohnzimmer dann zu 7/8 abgeteilt ist, aber also 1/8 nur für den Mensch und 7/8 dann für die 13 Hunde, die alles vollscheißen. Mhm. Und ist auch nicht so wichtig, dass man die Sachen wegmacht regelmäßig.
So, nee, eben, man kommt ja auch nicht hinterher.
Nee, Kippfenster reicht. Ja, und also ich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt länger überlege, werde ich wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele finden. Aber interessant, sehr interessant war auch in der Pferdehospital. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber das ist, ich glaube, bei Aachen. Irgendwo gibt es ein Pferdekrankenhaus. Und das ist so berühmt berüchtigt für seine Spezial-OPs, dass sogar so Scheichs und so mit ihren Pferden aus den Emiraten angeflogen kommen, um ihre Pferde da operieren zu lassen. Und da habe ich gedreht einen Kaiserschnitt bei einem Pferd, was ein unfassbares Gemetzel ist, wenn man ein Pferd in Narkose legt, dann an allen vier Beinen in eine Art Krankonstruktion aufhängt und dann so aufklappt und dann einfach, also, das Pferd, was da drin ist, in diesem schwangeren Pferd, ist schon ein ziemlich großes Pferd. Das heißt, das, was du da aufschneiden musst, du musst ganz schön viel aufschneiden. Und diese OP-Säle sehen halt aus wie OP-Säle in einem Krankenhaus, nur einfach wahnsinnig groß und mit so einem Schienensystem unter der Decke, wo man einfach Pferde so lang schieben kann. Wow. So ein Kran. Und, boah, das ist aber, früher hatte man ja zum Glück Schwarz-Weiß-Sucher auch, ne? Also um die Fragen zu beantworten, ja.
Ja, anscheinend. Gibt es in deinem Berufsleben irgendwas, das du noch nie gemacht hast, aber gerne mal tun willst?
Ja, ich habe, also so eine kleine Sache fällt mir ein, ich habe insgeheim darauf gehofft, dass irgendwann mal ein Dreh kommt, wo irgendjemand einen Parabelflug macht und ich dabei bin.
Ah ja.
Also das habe ich insgeheim so ein bisschen gehofft, weil das war so Ende der 2000er Jahre, war, ich weiß auch nicht warum, da war hier Parabelflug war so ein Ding. Irgendwie hat jeder Hinz und Kunz immer Parabelflüge gemacht oder wurde dazu eingeladen, irgendwelche Promis. Und da war ich schon immer scharf drauf, da auch irgendwann mal mitzufliegen und ein bisschen Schwerelosigkeit zu machen.
Du hast letzte Woche erzählt, dass in der TV-Branche im Moment ziemlich gespart wird. Woran wird der Fernsehzuschauer sowas erkennen können?
Tja. Im Zweifel gar nicht, weil sowas wird ja geschickt umschifft.
Ja.
Ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, aber das finde ich auch vollkommen legitim. Also ich finde ja, die Fernsehbranche ist eine Branche, wo, weil es dem Fernsehen mal richtig, richtig gut ging, Ende der 90er, Anfang der 2000er, kam die Wirtschaftskrise natürlich dann da nicht mehr. Aber da wurden ja auch Partys gefeiert, wo die Kohle rausgehauen wurde und überhaupt wurde für Fernsehen viel Geld ausgegeben. Deswegen, also das Beispiel, was ich jetzt nenne, finde ich nämlich deswegen überhaupt nicht schlimm, zum Beispiel eine Kulisse doppelt zu benutzen. Ja. Gibt ja das Sommerspecial von Grill den Hänsler in Magdeburg, in dieser Freiluftbühne in Magdeburg, wird das gedreht. Und die haben auf dieser Bühne, nach der Grill den Hänsler Produktion, haben die jetzt ein Format gemacht, das heißt eben nicht, also es ist ein Ableger von Sing Mein Song, das heißt nämlich Sing Mein Schlager, moderiert von Inka Bause. Und die haben, ich würde mal sagen, 60% der Kulisse, der Bühnenkulisse von Grill den Hänsler da einfach stehen lassen oder nach vorne gezogen und umgebaut. Mhm. Wer die eine Sendung kennt, erkennt das, aber was ist denn daran schlimm?
Nö.
Das ist wahnsinnig viel Material und Holz, was einfach gespart ist und doppelt benutzt wird. Mhm. Sowas hätte man früher aber nicht gemacht aus Prestigegründen. Selbst im gleichen Sender hätte man gesagt, nee, wir können ja nicht aussehen, weil dann denken ja alle. Mhm. Und sowas wird heutzutage dann eher schon mal gemacht, dass man sowas doppelt benutzt.
Okay. Wird denn auch weniger durch die Gegend geflogen? Also ist irgendwie Bachelor in Paradise demnächst auf Sylt oder
Wangerooge? Nein, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass so Länder wie Thailand günstiger sind als Sylt.
Ja.
Also zum einen, was die Reise angeht, echt, also du kommst ja wahnsinnig günstig nach Thailand.
Ja.
Die Produktion vor Ort und alles, also das ist das Gemeine an Thailand. Thailand ist ein wahnsinnig super Produktionsstandort, weil es ist günstig. So, ne, es werden ja auch Sachen in Südafrika, in Mexiko, in Griechenland produziert. Aber das birgt alles Risiken, weil es könnte wahnsinnig teuer werden.
Ja.
Aber zum Beispiel, das beste Beispiel, aber das war halt nicht kostenbegründet, sondern wegen Corona damals, Sommerhaus der Stars hat immer stattgefunden, irgendwo in einem sonnigen Land. Und die Sendung geht ja, da werden einfach Promis mit ihren Partnern in ein sonniges Haus damals gesteckt und dann fangen die an zu streiten. Ja, weil die gucken ja, dass die da Leute reinpacken, die dann irgendwann anfangen zu streiten. Und während der Corona-Pandemie konnte man nicht mehr reisen, dann haben die das auf einen dreckigen Bauernhof nach Bocholt verlagert. Und wirklich das Bauernhaus auch so extra so dreckig gemacht mit Fliegen und enge Betten und so komische Bettwäsche. Und jetzt aktuell läuft, ich weiß nicht, ich glaube, die mittlerweile jetzt ja die vierte Staffel in Bocholt und die bleiben auch in Bocholt. Und das finde ich wahnsinnig witzig. Das einfach, weil ist doch scheißegal, wo auf der Welt die sich die Köpfe zerschlagen.
Ja, ja. Also quasi Dschungelcamp aus Bocholt.
Ja, und das ist eben, aber das tut dem Format gar keinen Abbruch. Mhm. Wer das Format so sehen will, kann das auch einfach da sehen.
Hat sich womöglich verbessert sogar dadurch.
Ja, aber was du sagst, also, ne, also bei dem Format ja, bei diesen typischen Kuppelformaten und den ganzen Dingen, die Leute wollen auch Strand und Palme sehen.
Naja.
Da gab es ja in der Corona-Zeit gab es ja auch so Alternativvarianten, die ausprobiert wurden, haben alle nicht gut funktioniert.
Mhm.
Ist einfach so.
Aber man wird nicht, sagen wir mal, in 20 Jahren sagen können, ach, Mitte der 2020er kannst du sehen, dass die keine Kohle hatten.
Wenn man es weiß, doch bestimmt.
Ja.
Ja, also allein bei Shows, wenn man mal wirklich drauf achtet, wie viel Kameras eingesetzt werden, wenn man mal wirklich drauf achtet, wie viel ist denn jetzt in die Kulisse reingegeben worden. Also zum Beispiel, es gibt von Bratwurst und Baklava von den Jungs, das ist Bastian Bielendorfer und der ist schon sowieso. Die haben, eigentlich ist das ein Podcast, die haben aber mittlerweile auch eine Fernsehsendung, die Bratwurst und Baklava heißt. Und das ist das TV-Total-Studio, da haben die einfach im TV-Total-Studio eine Wand vor den Schreibtisch gestellt und davor die neue Kulisse gebaut. Du siehst aber, wenn du das Studio kennst, siehst du ganz klar, das ist genau das Studio und dahinter ist der TV-Total-Schreibtisch mit den Buttons drauf. So, nun, also wirklich solche Sachen, die hätte man früher auch nicht gemacht in der Form. Mhm. Und was ich dir vor ein paar Wochen schon mal erzählt habe, das versucht wird, alles in Personalunion zu machen.
Ja.
Jeder macht irgendwie alles. Kameraleute werden, also Assistenten werden heutzutage drehende Kameraassistenten genannt, werden aber als Kameramann benutzt. Ja, also man merkt das schon.
Bonusfrage.
Bonusfrage.
Bonus. Ich habe vor ein paar Tagen mitbekommen, dass es inzwischen über 2000 Folgen Bares für Rares gibt.
Ja, lief jetzt in der letzten Woche die 2000. Folge und halte ich fest, mit sage und schreiben über 2 Millionen Zuschauern diese Folge. Und ich möchte auch hier, falls es keiner mitbekommen hat, Horst Lichter ist nicht tot.
Nein.
Hast du es mitbekommen? Letztes Wochenende?
Nö.
Haben irgendwelche Idioten über, ich glaube, Hauptverteiler war über YouTube, ein relativ authentisches Video verteilt, dass Horst Lichter einen Herzinfarkt hatte und tot ist, mit Statement von seiner Frau. Und dann ich habe am Montag nur so eine Story von Horst gesehen, wie der bei uns am Set steht und sagt so, hier Leute, ich wollte nur mal sagen, ich lebe, ich bin noch da. Und da haben irgendwelche, also das Internet war voll damit.
Wow.
Krass, ne?
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch zuerst überlegt, warum macht das jemand? Klicks. Wahrscheinlich war das auch in diesem Zusammenhang 2000. Folge unfassbar viele Fans und dann kommen wir verbreiten jetzt einfach mal, dass der tot ist.
Boshaft.
Krass, ne? Ja. Wahnsinn. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. 2000. Folge.
2000. Folge. Ist das womöglich die erfolgreichste Serie, an der du jemals beteiligt warst?
Auf Dauer gesehen auf jeden Fall.
Ja, ne?
Boah. Ja, also wir machen das ja jetzt seit. Wir haben ja auch schon die 10-Jahres-Marke, haben wir auch schon gebrochen. Ich glaube im letzten Jahr. Ich glaube seit 2013 produzieren wir das. Und es werden jedes Jahr neue Folgen bestellt. Mhm. 115 Drehtage, a 230 Folgen pro Jahr.
Boah.
Und solange der Mann, der doch nicht tot ist, mitmacht, glaube ich, wird das noch einige Zeit
machen. Ja, ich meine, damit kann der in Rente gehen, verdammt.
Ich glaube, Horst könnte schon jetzt in Rente gehen.
Ja.
Ich glaube, kann er sich schon leisten.
Hast du irgendwelche besonderen Erinnerungen an Drehs bei Baris Ferraris? Bizarre Vorkommnisse?
Ja, kann ich, ja. Also,
viele.
Ja. viele. Aber da ist, ist der Mund zu. Mhm. da haben wir nicht drüber geredet.
Dann können wir als Zuhörer nur hoffen, dass eines Tages dann doch der Deckel drauf gemacht wird und du erzählen kannst.
Für einige Sachen selbst dann nicht, weil die ja mich betreffen auch.
Ja.
Ja, nee, aber ich überlege mal für nächste Woche, vielleicht fällt mir was ein. Aber wie gesagt, in jetzt mittlerweile ja über 11 Jahren ist viel passiert.
Das glaube ich. Schön.
Ja, hier.
Wieder nahmen wir ihn ran. 3 Fragen an den Fernsehmann.
Ach, das war's, ne?
Das war's.
Den hört man so selten, den Abbinder davon.
Stimmt. Der ist gut.
Ja, wir müssen ja jetzt, also die Sommerpause von Verkopft und Abgedreht am Herd verlängert sich etwas.
Etwas.
Die verlängert sich
in die Herbstpause.
Ja, also wir können, wie gesagt, wir sprechen dann bald wirklich von einem Comeback.
Genau.
Aber wir sind dran, es tut sich
ja, ja.
Langsam.
An Ideen soll es nicht scheitern, es scheitert an der Zeit.
Eine Sache, die mir, habe ich eben vergessen zu erzählen. Ich habe letztens eine geile Beobachtung aus der Corona-Zeit zum Thema Fernseh und Fernsehstudios gehört. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo die Pappkameraden im Publikum waren?
Ja.
Also kein Publikum, sondern diese sogenannten Pappkameraden, also einfach so menschengroße Pappfiguren. Und die Beobachtung, dass damals bei Wer wird Millionär einfach jeder vierte ein Inder war.
Warum?
Also keine Ahnung, aber das war wirklich so, ich weiß nicht, ob das so Sets waren, die man kaufen konnte an Pappkameraden, aber da waren einfach sämtliche Ethnien vertreten, die ja so da waren. Und Ich erinnere mich da auch wirklich noch dran, dass einfach auffällig viel so Turban und so auf einmal im Publikum
saßen. Jeder vierte Inder.
Und dann diese ganz komische Zeit, wo dann wieder so ein bisschen Publikum erlaubt war, wo neben jedem Pappkameraden ein echter Mensch saß. Das heißt, der echte Mensch saß einfach neben einem Pappkameraden.
Ja, immer schön Abstand zum nächsten Menschen.
Ja. Ach, schön. Ja, das kommt vielleicht ja auch bald wieder.
Ja, genau.
In diesem Sinne mache ich hier total schnell Schluss, überlasse dir die letzten Worte. Atme durch eine Nase noch, weil so eng hier ist, schnell, und verabschiede mich und gehe eine Salami essen. Tschüss, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Letzten Wort an Ricky Reck. Tschüss.
Ja, das wollen wir auch nicht wirklich hören, wie Daniel durch ein einzelnes Nasenloch grinst. Grunzt, wollte ich sagen. Grunzt, ja. Insofern machen wir jetzt den Sack zu, madet gut und schwenkt hoch.